Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast.
Hey und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast. Ich bin Theresa Griesebner und bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche politische Fragen, die unsere Welt beeinflussen. Der Podcast wird gemacht von den jungen Linken. Wir sind eine kommunistische Jugendorganisation, die in ganz Österreich aktiv ist. Unser Podcast Kein Katzenjammer richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder dies noch werden wollen. Ich sitze gerade daheim vor meinem Computer. Es ist ein schöner, warmer Herbsttag heute und das werde ich später definitiv noch ausnutzen und rausgehen. Davor nehmen wir aber heute die Podcast-Folge auf und es geht heute auch um ein Thema, das auch in der Diskussion oft hinter verschlossenen Türen bleibt. Es geht heute nämlich um das Gefängnis. Aktuell sind in Österreich ca. 8.800 Menschen im Gefängnis bzw. unter Freiheitsentzug. Das sind 0,1% der gesamten Bevölkerung in Österreich, das heißt von 100.000 Menschen sind 100 in Haft. Die Gefangenenrate ist damit auch deutlich höher als in Deutschland oder der Schweiz. Wenn es in der Öffentlichkeit um Straftaten geht, dann wird häufig vor allem von rechts, aber auch von Boulevardmedien die Forderung laut, es braucht höhere Gefängnisstrafen. Und gleichzeitig hört man immer wieder von unmenschlichen Haft- und Arbeitsbedingungen in den Justizanstalten, Unterfinanzierung, zu wenig Personal und soziale Isolation. Heute wollen wir einen Blick hinein in das System Gefängnis werfen. Welche Funktion erfüllen Gefängnisse in unserer Gesellschaft? Welche Menschen sind es, die einsetzen müssen und welche Missstände gibt es dort? Und wird es in einer befreiten Gesellschaft auch noch Gefängnisse geben? Darüber spreche ich heute mit Horst Alitsch. Horst ist Gemeinderat von der KPÖ in Graz und außerdem arbeitet er seit 30 Jahren als Justizwachebeamter. Danke dir, Horst, dass du heute im Podcast zu Gast bist.
Danke fürs Interesse, ja. Servus.
Zu Beginn habe ich eine persönliche Frage, auch weil man draußen eben so wenig Einblick ins Gefängnis hat. Wie bist du denn dazu gekommen, als Justizwache zu arbeiten und wie ist denn so der Alltag als Justizwachebeamter? Also wie schaut so ein Tag im Gefängnis aus?
Dazugekommen bin ich ganz einfach, weil mein Vater war im Gefängnis LKW-Fahrer und nach ein paar unsteten Jahren hat er mir gesagt, dass Stellen ausgeschrieben sind und ich habe gedacht, ja passt, da bewirbe ich mich. Und dann kann ich fleißig nebenbei studieren. Das mit Studieren habe ich nicht gemacht, ich bin aber seitdem im Gefängnis geblieben und das gefällt mir dort.
Ja, ist auch ein spannender Weg, wie man da so dazu kommt. Und magst du uns kurz einen Einblick geben, wie ist das so, wie ist der Alltag? Was macht man da einen Tag lang, wenn man da im Gefängnis arbeitet als Justizwache?
Das kommt darauf an, wo man einteilt ist. Am interessantesten ist wahrscheinlich, und ich glaube, das meinst du, wenn man direkt im Haus drinnen ist, der Alltag für einen Insassen fängt um 6 Uhr in der Früh an und von dort weg ist er fest durchreglementiert. Das heißt, es ist alles vorgegeben. Du kommst nirgends allein hin. Es sind die Essenszeiten fix. Es sind die Zeiten, wo du direkt eingesperrt bist, fix. Und es gibt dann verschiedene Orten, wie du sozusagen im Gefängnis drinnen bist. Es gibt da offene Bereiche und so. Aber im schlimmsten Fall bist du 23 Stunden von 24 eingesperrt und bist du abhängig von den Wachebeamten, weil du kommst eben nirgends allein hin.
Und ist man meistens allein eingesperrt?
Das Wehr ist zu, der Großteil der Leute will es nicht und es ist einfach durch die Überfüllung der Gefängnisse gar nicht möglich, so, dass du allein eingesperrt bist.
Und das heißt, dein Job ist, dass du die Leute dann herumführst und dorthin bringst, wo sie hin müssen, genau. Oder ihnen ein Essen bringst und sowas?
Genau, der Job vom Justizwachebeamten ist, und das ist leider tatsächlich so, das sage ich nicht überspitzt, die Menschen einerseits zu verwalten, die drinnen sind, und sonst kommt es durch einen Personalmangel, also reduzierst du die Arbeit das Wesentliche, nämlich dass du die Leute von A nach B bringst und das schaust, dass trotz Überfüllung, trotz Zwangsanhaltung nicht zu Wirbeln kommt, weil es ist ja nicht so, dass immer alles gemütlich übergeht im Gefängnis. Zudem kommt, dass auch entsprechend den Zustand heraus es bei uns in den Gefangenenhäusern immer mehr Leute gibt, die psychisch auffällig sind, die aber trotzdem bei uns unterbracht sind und nicht in den entsprechenden Einrichtungen. Und das stellt die schon vor sehr große Probleme.
Hängt das auch damit zusammen, dass es einfach zu wenig Platz in psychischen Anstalten dann ergibt für Leute? Oder warum ist das so?
Ich befürchte, dass das unter anderem eine Kostenfrage ist. Und dass natürlich auch die psychiatrischen Kliniken und gerade die forensischen Abteilungen auch überfüllt sind. Also da mache ich mir auch keine Illusionen. Das, wie in allen Bereichen, aber ich kann nur speziell von meinem reden, mangelt es an allem an Zeit, an Geld und an Leid.
Du hast jetzt vorher gesagt, auch aufgrund des Personalmangels ist das so, dass man Leute eigentlich nur von A nach B irgendwie bringt und halt für das Nötigste irgendwie sorgt. Wäre die Idee von einem Justizwachebeamten nur andere? Also auch, dass man tatsächlich Leute betreut, mit denen redet?
Natürlich.
Also was wäre da eigentlich die Jobbeschreibung?
Freilich, du arbeitest ja mit Menschen, nicht? Und es ist ja keiner freiwillig bei uns, es ist keiner gern bei uns und nebst aller Ausrüstung, die ich am Gürtel hängen habe, ist Begegnung auf Augenhöhe und eine gewisse Herzlichkeit oder Menschlichkeit und vor allem gegenseitiger Respekt die beste Ausrüstung, die du haben kannst für einen Job. Du musst ja, wie gesagt, also du begegnest als erstes immer als Mensch, ja, auch im Gefängnis. Und das ist das größte Plus. Aber wenn du jetzt keine Zeit hast, gell, wenn du die Leute nur durchwinkst und wenn auf, sagen wir, um die 100 Leute drei Beamte kommen, dann hast du einfach nur Zeit, das Nötigste zu machen und überhaupt nicht dem Berufsbild entsprechend auf die Leute einzugehen. Weil letztendlich sind wir Justizwachebeamten der erste Ansprechpartner in jeder Situation, das Erste, was du siehst, wenn die Zelle dir aufgeht, das bist du. Das ist ein Wachebeamter, Uniformierter, und du vertrittst den Staat. Und ein Großteil der Leute hat schon vorher gewisse Probleme mit Obrigkeiten, lehnt den Staat ab, aber begegnet er trotzdem zuerst hinter der Uniform auch als Mensch. Und ich denke, wenn wir mehr Leute hätten oder einen besseren Personalschlüssel auf die Gefangenen aufgerechnet, würden wir uns wesentlich leichter tun, miteinander umzugehen und für Ruhe und für bessere Haftbedingungen zu sorgen. Das ist ja letztendlich unser Auftrag. Und es gibt gewisse, ich will nicht sagen Denkschulen, sondern Meinungen. Und die sind diametral entgegengesetzt, nämlich die einen schreien nach Sicherheit und die anderen schreien nach Betreuung. Letztendlich ist es aber so, dass das eine das andere bedingt. Also wenn wir uns begegnen, auf menschlicher Ebene, dann schafft es auch Sicherheit, wenn wir die Leute betreuen. Dann schafft es auch Sicherheit, und wenn wir die Leute vor allem beschäftigen, dann schafft es Sicherheit, weil wenn ich zurückdenke, die meisten Blödsinn habe ich gemacht, wenn ich unbeschäftigt war, in meiner Jugend.
Zu Beschäftigung und auch zu Arbeit im Gefängnis mag ich später dann auch ganz gerne noch kommen.
Ja.
Was man auch immer noch hört, ist von Gewalt in Gefängnissen. Also ich habe auch Studie gelesen, dass 3 von 4 Insassinnen im Gefängnis schon mal Gewalt erlebt haben. Aber eben auch die soziale Isolation, der Entzug von Freiheiten, dass man sich nicht normal einfach bewegen kann und den Tag selber planen und Freundinnen treffen, das stelle ich mir schon an sich unglaublich belastend vor. Was würdest du sagen, sind die größten Missstände, die es gibt im Gefängnis?
Die größten Missstände ergeben sich in Gefängnissen natürlich dadurch, dass die Gefängnisse überfüllt sind, dass zu viele Leute auf engem Raum sind. Dadurch fällt einfach viel weg, was du draußen hast. Jetzt ist aber so, dass, und ich würde es niemandem vorwerfen, da gibt es ja keinen bösen Willen dahinter, es sind insgesamt die U-Haften zu lang, aber es sind natürlich die Gerichte überfordert, personell unterbesetzt. Es sind die Einschlusszeiten zu lang, das hat aber auch damit mit dem Personalmangel zu tun. Wir haben unsere Betriebe nicht immer besetzt, unsere Arbeitsbetriebe. Dadurch ist, selbst wenn du beschäftigt bist, bist du trotzdem den ganzen Tag eingesperrt oder zumindest in deinen engeren Bereich und nicht am Arbeitsbetrieb. Und das sind so Missstände, dass du das ganze System beruht, würde ich jetzt nicht sagen auf Gewalt, aber wenigstens auf Zwang, das ganze Gefängnissystem. Und ich selber würde heucheln, würde nicht gleich zugeben, dass ich ja die Staatsgewalt repräsentiere. Ich bin ja Exekutivbeamter. Und ich kann auch nicht bestreiten, dass den Menschen drinnen Gewalt widerfährt, nämlich auf beiden Seiten, auch den Beamten natürlich, weil ja als Situationen einfach zwischendurch eskalieren. Und trotz aller Professionalität, und da möchte ich ausdrücklich betonen, dass wir auch bei extremsten Einsätzen auf beiden Seiten, weder bei Insassen noch bei Bediensteten, meist keine Verletzten haben. Also das ist ganz die extreme Minimalausnahme. Und trotzdem passiert Gewalt und das ganze System beruht auf Zwang.
Mhm. Was würdest du insgesamt sagen? Wie geht's Leid? Also vielleicht ist es auch eine blöde Frage, weil natürlich nicht gut, aber da gibt es wahrscheinlich auch Unterschiede darin, wie es einem geht, wenn man eingesperrt ist, vielleicht über kürzere oder auch längere Zeit.
Also selbst wenn du nur einen Tag eingesperrt bist, und das können wir jetzt ja alle klar miterleben oder zumindest mitrennen auf zwei oder weiß nicht wie viele Lockdowns jetzt, das ist so eine ähnliche Situation im Häfen. Es ist nur einfach nur noch viel schlimmer. Die eine Seite ist das zu betrachten, dass viele Leute meiner Klientel aus schon vorher mit ähnlichen Institutionen zu tun gehabt haben. Ja, die teilweise aus Heimen kommen oder die oft nur hin und her gereicht werden, eben zwischen psychiatrischen Kliniken und Gefängnissen. Das heißt, du bist das ein bisschen gewohnt, das macht es aber nicht besser. Du bist isoliert und du musst davon ausgehen, und das möchte ich ausdrücklich betonen, die Menschen drinnen im Häfen sind nicht anders wie die draußen. Das heißt, du hast die gleichen Probleme. Du hast eine Mutter, die krank ist, du hast eine Freundin, du hast Kinder, um die du dich Sorgen machst, aber du hast keinen Einfluss auf das. Ja? Du kannst die in Wirklichkeit, du hast einmal einen Zorn, weil dir das nicht passt, weil der falsche Bundespräsident gewählt worden ist, weil der Fußballverein verloren hat, aber du hast in Wirklichkeit keine Möglichkeit, dich mit deinen Freunden auszutauschen oder so runterzukommen. Du kannst im schlimmsten Fall, eben, und das haben viele nicht anders gelernt, nur mit Gewalt abreagieren. Und das kommt dann dazu.
Das klingt an sich schon sehr schrecklich, und ich mag nachher mit dir eh noch drüber reden, auch inwiefern Gefängnisse an sich, also was die Idee davon ist und inwiefern das überhaupt dann Sinn macht. Davor würde ich aber gerne noch fragen, es ist ja nicht so, dass quasi eine repräsentative Anzahl irgendwie an Leid im Gefängnis eingesperrt sind, sondern das sind schon bestimmte verschiedene Gruppen. Also mich würde interessieren, welche Leute sind in Österreich eingesperrt und auch wegen welchen Delikten werden wir überhaupt eingesperrt. Also ich habe gesehen, dass viel mehr Männer in Gefängnissen sind, also es sind nur 6,6% Frauen, und auch inwiefern Armut da eine große Rolle spielt, ob man im Gefängnis landet oder nicht, das finde ich eine extrem wichtige und große Frage, die man sich stellen muss.
Ja, natürlich spielt Armut eine große Rolle. Es ist insgesamt so, dass hauptsächlich soziale Randgruppen natürlich eingesperrt werden, dass arme Leute eingesperrt werden, dass Leute eingesperrt werden, deren Eltern schon im Häfen waren, beziehungsweise Väter halt. Es spiegelt sich, die soziale Ungleichheit von draußen spiegelt sich im Häfen, beziehungsweise in der Klientel, die dann drinnen ist, extrem drinnen, weil wenn du, und das kannst, also ich kann jetzt da ganz konkret nur von meiner Stadt reden, wo ich wohne, also du siehst bei den eingelieferten Original an den Postleitzahlen, wo die Gegend sind, wo es eher wahrscheinlich ist, dass in Häfen, dass du eingesperrt wirst, und eben die anderen Gegenden, wo das nicht so ist. Und das ist natürlich ein Unterschied, ob jetzt deine Eltern arbeitslos sind, psychisch krank, wenn du, weiß ich nicht, mit emotionalen, mit materiellen Defiziten schon leben musst, von klein auf schon merkst, dass du in Wirklichkeit bist du jemand, der von der Gesellschaft zum Bittsteller gemacht wird, dann ist es viel leichter, in Häfen zu kommen, als nicht. Und was ich ja auch immer wieder korrigieren muss, ist, man spricht ja immer von Sozialschwache, und das sind die Leute genau nicht, von denen ich rede. Die sind alles andere als sozial schwach. Die halten zusammen, die teilen das Wenige, was haben, und das tun sie gern. Und das funktioniert natürlich mit allen Nachteilen, wenn du wieder rauskommst aus den Häfen und dort wieder zurückkommst. Nicht? Aber die unterstützen sich gegenseitig, die Leute. Sozial schwach sind gewisse politische Strömungen und zum Teil die Gesetzgebung in Österreich.
Das heißt, du hast jetzt eh schon gesagt, bestimmte Gruppen, da ist es wahrscheinlicher. Also auch Leute, die halt weniger Geld einfach zur Verfügung haben. Würdest du sagen, ist das einerseits deshalb, weil es halt wahrscheinlicher ist, dass man Straftaten begeht, auch keine Ahnung, eigentumsrelevante Straftaten, wenn man halt kein Geld zur Verfügung hat. Und schon, ich habe auch gesehen, dass tatsächlich viele Menschen keine österreichische Staatsbürgerschaft haben, die in den Gefängnissen sind. Kann man da auch sagen, dass schon auch sowas wie die Behörden diskriminieren nochmal oder sind dann nochmal härter? Oder man kann auch sowas wie, keine Ahnung, Sachen nicht zahlen, im Sinne von quasi sie freikaufen dann auch von der Haft?
Ganz sicher haben es Leute leichter, wo der Papi sozusagen einen Anwalt leisten kann. Und das haben aber viele nicht, sondern ganz im Gegenteil, da ist der Papi schon vorher bestraft. Und wenn du einmal im System drinnen bist, in die Richtung, dann bist du eigentlich bei jeder Straftat, ist es eher wahrscheinlich, dass du in Haft kommst. Auch wenn zum Beispiel bei Jugendlichen die Gesetzgebung vergleichsweise fortschrittlich ist in Österreich und die Haft vermieden wird. Dadurch entsteht aber natürlich die Situation, dass die Jugendlichen, die eingesperrt sind, schon wegen ziemlich wilden Delikten sitzen. Was auffällig ist, ich weiß nicht, ob das nur in Österreich so ist, aber doch hat es eine sehr lange Tradition, dass Eigentumsdelikte sehr hoch bestraft werden. Und wenn du jetzt als Normalsterblicher mit einem Häfen nichts zu tun hast, stellst du dir immer vor, so ein Haus ist voll mit Mördern und Vergewaltigungen. Vergewaltigern und derlei mehr. Das ist aber in Wirklichkeit ein ganz geringer Prozentsatz von den Leuten. Der Großteil sind immer Eigentumsdelikte, Drogendelikte und alles, was damit halt zu tun hat. Nicht? Und da weiß ich nicht, ob Haft wirklich geeignet ist letztendlich. Aber es ist halt das Günstigste und es geht schnell. Auf den Stammtischen lässt es sich gut verkaufen und Leute straffällig werden, beziehungsweise die Gruppen, aus denen sie Gefangene in Anstalten rekrutieren, haben halt keinen, der sie einsetzt für sie. Nicht? Also das interessiert in Wirklichkeit keinen. Und ja, wenn ich es überspitzt formulieren darf, seit es keine öffentlichen Hinrichtungen mehr gibt, sind wir komplett aus dem Bewusstsein der Bevölkerung verschwunden. Scheinen nur auf den Titelseiten des Boulevards auf. Sowohl jetzt die Insassen als auch die Beamten. Also wir stehen nicht in der Zeitung, weil wir mal wenn wir einen guten Job machen, sondern nur, wenn was passiert. Nicht? Und das heißt, jetzt stellst du als Normalsterblicher immer vor, dass in dem Häfen so viel zugeht, also ganz grauslich zugeht. Nicht? Und das ist nicht so. Also es ist nicht geprägt. Also du musst nicht so mit erhobenen Händen durchs Haus gehen und schauen, dass du nicht niedergeschlagen wirst den ganzen Tag. Das ist nicht so.
Jetzt hast du schon in Frage gestellt, wie sinnvoll Haft- und Gefängnisstrafen in manchen Fällen sind. Dass Gefängnisse existieren und Menschen, wenn sie sich nicht an Strafgesetze halten oder auch Verwaltungsstrafe nicht zahlen können, weggesperrt werden, scheint manchmal in unserer Gesellschaft wie sowas ganz Selbstverständliches, mit dem man auch aufwächst. Aber was will man eigentlich mit Gefängnissen bewirken? Also auch offiziell, was ist denn der Sinn von Gefängnissen? Was sagt denn der Staat, dass mit den Menschen im Gefängnis passieren soll?
Ja, laut Gesetz ist das ganz klar definiert, dass wir schauen sollen, dass die Leute erstens einsehen, dass man sowas nicht tut, also das Unrecht ihrer Tat einsehen, dass man die Leute zu einem Leben bringt, die sozusagen das, dass man es wieder gesellschaftsfähig macht. Ja? Mhm. Was natürlich schwer ist, wenn du das vorher schon nicht bist. Ne? Also das ist ganz schwer und es ist auch in der Situation im Gefängnis, du findest dich in einer Situation wieder, die draußen nicht vorherrscht. Also du bist ja praktisch völlig entmündigt, das wird ja alles abgenommen. Du kannst nichts tun ohne einen Wachebeamten. Das heißt, es entsteht trotz bester Arbeit meiner Kolleginnen und Kollegen, ist eine Subkultur, gegen die wir nicht gewinnen können. Nicht? Und das macht Menschen nicht besser und wenn es dann siehst, wenn du persönlich betroffen bist und eingesperrt wirst wegen vergleichsweise Kleinigkeiten, wobei gar nichts Verbrechen entschuldigen möchte, nicht einmal kleine Eigentumsdelikte oder irgendwas, wenn du siehst, dass du in Häfen kommst und viele andere nicht, das ist richten und das ist jahrelang, es ist leisten können, Verfahren zu verschleppen oder was weiß ich, was alles machen, dass nicht in Häfen kommen, dann ist es schwer, jemanden sozusagen das Unrecht seiner Tat das ihm klar zu machen.
Ich habe auch gelesen, also diese Resozialisierung, diese Idee, dass das offensichtlich sehr schwierig ist, wenn man eben in so einer besonderen und entmündigenden Situation ist und das auch ja psychologisch nochmal extremst anstrengend sein muss, habe ich dazu auch gelesen, dass es, ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, aber sowas wie 50% Rückfallsrate dann ergibt. Also dass man wieder straftätig wird, wenn man im Gefängnis war. Also offensichtlich funktioniert da im System ja was nicht.
Genau. Also das kann ich keine Prozentzahlen sagen. Es gibt nur Leute, die mich sozusagen, also mit denen ich jetzt gleich angefangen habe, nur auf verschiedenen Seiten in Haft. Und die kommen immer wieder. Und also so gesehen, das kann ich bestätigen, ja, Resozialisierung funktioniert nicht. Ne? Also da das kann auch nicht. Wie gesagt, in dem System, das ist so restriktiv. Und auch die Arbeitswelt entspricht nicht der heraus. Also es hilft dir der beste Lehrabschluss nichts, wenn du vorbestraft bist. Du hast da wesentlich schwerer und jetzt hast, wie gesagt, also die soziale Ungleichheit von draußen, jetzt hast du vorher schon schlechtere Karten, dann bist du vorbestraft, dann werden deine Chancen am Arbeitsmarkt und insgesamt im Leben nicht besser. Und das ist wie mit gesundheitlichen, ich vergleiche das oft mit Rauchen oder ungesund Essen oder so, das kannst du noch abgewöhnen, wenn du das selber willst. Da gibt es eigentlich keinen äußeren Einfluss und ich habe schon auch erlebt, leider viel zu wenig, dass Leute nicht mehr kommen. Du triffst dann heraus und der hat halt irgendwie so weggekommen aus seinem Freundeskreis, ist von den Drogen weggekommen oder hat der Madl kennengelernt, was ihm wert war. Dass er, und das passiert auch. Aber da haben wir keinen Einfluss drauf, aber Gott sei Dank gibt es das auch. Also es ist nicht ausgeschlossen. Das Gefängnissystem an sich heute nicht für gut geeignet, Leute zu resozialisieren.
Mhm. Vielleicht schließe ich da eh gleich an. Was denkst du, wäre ein besseres System, also was wäre sinnvoller zu machen statt Gefängnis, um eben wieder Leid mehr die Möglichkeiten und Perspektiven zu geben, ein Teil von der Gesellschaft zu sein und einen eigenen Weg zu gehen?
Ich denke, das Gescheiteste wäre, also solange es geht und soweit es geht, die Haft überhaupt zu vermeiden, dass man eher auf Wiedergutmachung hinarbeitet. Eigentumsdelikte kannst du immer gut machen, manche Delikte natürlich nicht, das ist eh klar. Dass wenn du im Häfen bist, dass kleinere Einheiten hast, also dass du wirklich das irgendwie lebensnahere Umstände schaffst in einem Häfen, dass dann, weiß nicht, wenn du lang im Häfen bist, dass du schaffst, einen Job zu lernen, dass du irgendwie für dich selber, also du brauchst das ja für dich selber eine Wertschätzung, dass du sagst, okay, ich bin stolz auf das, was ich mache, und das passiert halt größtenteils auch über Arbeit, die du an der Allgemeinheit leisten kannst. Und ich glaube, da kann man ansetzen. Es ist natürlich also ungleich aufwendiger und vermutlich wesentlich teurer.
Mhm. Das hast du ja vorher schon gesagt, also dass mit ein Grund ist, warum jetzt das Gefängnissystem da ist, dass das halt auch eine Geldfrage ist und das vielleicht das Günstigste ist, was man machen kann und dass die Leute es nicht selber machen. Was ich mir oft nur denke, ist auch so, also zwei Dinge, zwei Funktionen, die das Gefängnis noch hat in unserer Gesellschaft, ist einerseits ja schon quasi ein Exempel zu statuieren, auch für andere, dass man das nicht angreift, so wie es ist, also auch den Status quo nicht verändert individuell. Und andererseits auch bei diesen Eigentumsfragen, oder? Also absichern auch Eigentums- und Machtverhältnisse, die es gerade gibt, weil es gibt diese soziale Ungleichheit. Also es haben ganz viele Leute, ganz wenige Leute extrem viel Vermögen und andere haben nichts, und dass die, was nichts haben, das auch von irgendwo herkriegen müssen, ist ja klar. Aber wenn ich weiß, ich werde weggesperrt oder bestraft, wenn ich da irgendwie versuche, mich selber rauszuheben oder mir was zu nehmen von den anderen, dann träume ich es halt vielleicht nicht. Also dieses systemstabilisierende Moment, oder?
Ja, schon. Wobei die abschreckende Wirkung von einem Häfen, die traue ich mir auch ein bisschen anzweifeln. Erstens, sonst würden nicht immer wieder die gleichen Leute kommen. Aber da hat es natürlich auch ein bisschen den Hintergrund, du glaubst dir von dir selber nie, dass du erwischt wirst, wenn du irgendwas machst. Nicht? Und dazu kommt, dass Drogendelikte ja, also alles, was mit Sucht zu tun hat, da gibt es keine Abschreckung, weil du ja nur einen Mittelpunkt und ein Ziel hast und das ist sozusagen, dass du wieder zu Drogen kommst, nicht? Also, oder deine Sucht befriedigst. Und Affektdaten lassen sich auch durch Abschreckung nicht verhindern. Nicht? Also wenn du jetzt da das, sonst wäre es ja keine Affektdat. Nicht? Also auch was die abschreckende Wirkung betrifft, halt das für das schon zum Hinterfragen auch. Und das andere, um ein Exempel zu statuieren, das glaube ich schon, dass das ein Teil der Intention ist vom Gefängnis. Strafen, um den Leuten zu sagen, vor allem der Öffentlichkeit, der Staat wehrt sie eh und wir sperren die eh ein. Aber das ist halt so eine Sache, die auch nicht ganz funktioniert, weil es zu, und ich glaube sogar, ich bin jetzt kein Opfer von einem Verbrechen, aber ich glaube auch, dass der Hauptwunsch von Geschädigten ist, dass sowas nicht mehr passiert. Und dann müssen die aber eine Situation schaffen, wo die Leute eben nicht mehr straffällig werden. Und das schaffe ich aber durchs Gefängnis auch nicht. Tatsächlich ist es aber so, dass es für Schlagzeilen dann immer gut ist, was er sich 15 Jahre hofft für das und das nicht. Das funktioniert viel besser.
Ja, du hast vorher schon über die Rolle von Arbeit geredet. Die finde ich immer ein bisschen ambivalent, weil einerseits stimmt es sicher, was du sagst, also dass es gut ist, irgendwie tätig zu sein und was zu machen, wo man was hergestellt hat, auf das man dann auch stolz ist und nicht einfach nichts tun zu dürfen auch. Und gleichzeitig ist es ja so, und in den USA ist das ganz extrem, da ist ja auch bekannt, dass Gefängnisinsassen teilweise einfach nochmal heftiger ökonomisch ausgebeutet werden als andere und de facto ohne Lohn arbeiten. Also da gibt es ganze Produktionssparten, die ohne Gefangene zusammenbrechen würden. Ich habe da zum Beispiel gelesen, dass Victoria's Secret, das ist ja sehr bekannt, die stellen Unterwäsche in Gefängnissen her und Arbeitende kriegen da teils nur 23 Cent pro Stunde. Also das ist ein Wahnsinnslos. Jetzt sind die Verhältnisse in Österreich nicht so extrem, aber bei der Bundespräsidentschaftswahl ist ja immer wieder aufgekommen, dass der Heini Staudinger, der kandidiert hat, auch zum Teil seine Schuhe im Gefängnis produzieren lässt, also die Waldviertler-Schuhe. Und der Augustin-Reportage von 2017 hat herausgefunden, dass Unternehmen nur 9,70 Euro pro Arbeitsstunde bezahlen, wenn sie im Gefängnis produzieren lassen. Und Häftlinge dann aber noch weniger davon kriegen, also nur 1,40 bis 1,90 Euro pro Stunde, weil sie dann den Rest abgeben müssen. Und es ist ja so billig, weil die nicht pensions- und krankenversichert sind in der Zeit. Jetzt ist es, finde ich, so eine schwierige Frage. Also wie siehst du das, die Rolle von, also wie hängen Gefängnisse und Kapitalismus auch zusammen? Welchen Sinn haben Gefängnisse für den Kapitalismus? Aber auch, was ist die Rolle von Arbeit da drinnen?
Also ich möchte gleich mit dem letzten Teil anfangen. Die Rolle von Arbeit ist für uns also hauptsächlich, und das sehe ich tatsächlich so, therapeutische, also dass die Leute beschäftigt sind. Ich kann mir nicht vorstellen, also ich spreche jetzt tatsächlich nur von meinem Haus, ich schätze aber, dass in Österreich ähnlich gelagert ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwelche Branchen zusammenbrechen würden ohne Häftlingsarbeit, das ist nicht. Dass die Häftlinge sehr wenig kriegen, so um die 2 Euro, glaube ich, bleibt. Ich weiß es jetzt nicht genau. Das stimmt, es wird allerdings, und das ist ein Teil der Wiedergutmachung, das kann man ja durchaus auch so sehen, es wird ein Vollzugskostenbeitrag einbehalten vom Staat. Das heißt also, es ist jetzt nicht die Privatfirma der Ausbeuter, sondern der Staat, der sozusagen ein bisschen zugreift und daran verdient, daran finde ich mal in erster Linie nichts Verwerfliches. Was schon zumindest den Resozialisierungsgedanken widerspricht, ist eben, dass durch die Arbeit im Häfen, du bist zwar arbeitslos und versichert, aber eben für die Pension bringt dir das nichts. Und das ist natürlich dann, wenn du rauskommst, wenn du alt wirst, kein Geld haben. Jetzt kann man natürlich sagen, ein Gauner geht nie in Pension, mag sein. Aber also insgesamt widerspricht das System schon dem Resozialisierungsgedanken. Tatsächlich ausgebeutet glaube ich jetzt nicht, dass die Leute wären bei uns. Allerdings, ja, das Gehalt ist mickrig. Man muss es aber umgekehrt vorstellen. Also stell dir vor, man hat draußen eine Situation, wo nicht Einzelne verdienen, sondern wo alles der Allgemeinheit zukommt. Also so sehe ich den Staat ja grundsätzlich nicht. Also dass sozusagen dein Verdienst jetzt nicht Einzelnen abgibst, wenn ein Total vielleicht nicht so groß sein sollte wie im Häfen, sondern dass die Allgemeinheit davon was hat, dann fände ich das ja nicht so schlecht. Aber das sind alles Zukunftsgespräche und ich glaube nicht, dass wir einen großen Preis gewinnen, wenn wir jetzt da fordern, dass die Gefangenen mehr Gehalt kriegen sollten. Allerdings möchte ich in dem Fall sofort sagen, ich bin niemandem den Klimabonus zu neidig, weil das ja immer ein Thema war, nicht? Also die kriegen da 500 Euro drinnen. Ich möchte sagen, dass ich kaum einen Gefangenen kennt, der sein Geld in Aktien anlegt, sondern die haben ihr Marie sofort am Putz und es kommt sofort wieder in Umlauf und die geben ihr Geld nur fürs Notwendigste aus. Was halt natürlich sehr subjektiv ist, nicht? Also wenn es einer Cheek haben muss, sei dahingestellt, aber es sind halt so Dinge, das Geld wird sofort wieder am Markt gehauen, also so gesehen. Da finde ich es eher bedenklich, dass andere Leute das Geld auch kriegen, das überhaupt nicht notwendig haben.
Was ich mir da schon noch denke, ist auch, also wenn man dann daran denkt, dass die Leute ja aus der Haft kommen, jetzt hast du gesagt, der Gauner geht nie in Pension, aber im besten Fall funktioniert Resozialisierung und man muss nicht auch straffällig werden, weil es einem gut genug geht.
Genau.
Wäre ja auch die Möglichkeit, dass man sich was anspart für sich selber, für danach. Das ist halt schwieriger, wenn man weniger Lohn
genau.
quasi kriegt.
Genau, das sage ich ja. Das also der niedrige Lohn widerspricht durchaus dem Resozialisierungsgedanken. Ja. Auf jeden Fall.
Aber die Arbeitsverhältnisse an sich, würdest du sagen, sind gleich?
Nein. Sind es natürlich nicht, aber das hat, also das finde ich jetzt eher insofern schlecht, als du ja, wenn du jetzt im Gefängnis lang arbeitest in einem Betrieb, du nicht reif bist für die Arbeitswelt heraus, weil du musst dir vorstellen, wie also unsere Leute arbeiten so im Durchschnitt 7 Stunden und davon, da sind sie aber teilweise beim Psychologen, beim Sozialarbeiter, beim Arzt, beim Besuch, beim Mittagessen und alles, und das ist alles dabei, das entspricht nicht der Arbeitswelt heraus, weil heraus ein bisschen Druck ausgesetzt, der ganz anders ist. Wir drinnen schauen eher, wie gesagt, dass die Leute beschäftigt sind. Und natürlich in den Regiebetrieben, in der Wäscherei und in der Kugel, da hast du dann schon mehr zu tun und jeder seinen Fähigkeiten entsprechend. Und Gott sei Dank haben wir immer wieder Kelche eingesperrt. Also so gesehen passt das auch. Aber tatsächlich entspricht die Arbeitswelt im Gefängnis nicht der heraus und deswegen bist du nicht fit für die Arbeit heraus. wenn du im Gefängnis, wenn du lang genug im Gefängnis bist. Nicht? Mhm. Also da ist es gescheiter, wenn du mit Fußfesseln sozusagen in deinen angestammten Betrieb draußen arbeitest, oder wenn es überhaupt wenn es neue Betriebe gibt, sozusagen, wo du arbeiten kannst, das entspricht eher dem.
Jetzt haben wir vorher schon kurz geredet, irgendwie ist es so gescheit, überhaupt Gefängnisse überhaupt zu haben. Du hast darüber gesprochen, dass eigentlich gemeinnützige Arbeit in einigen Fällen auch sinnvoller wäre, als jetzt Leute einfach wegzusperren, und auch, dass einfach die Bedingungen, die es rundherum sind, also Personalmangel, wie sehr man die betreuen kann, was da möglich ist, dass da einfach viel gerade im Argen liegt und das auch geändert werden müsste. Ich habe noch eine letzte Frage, die ist auch sehr, sehr spekulativ, aber ich finde es eigentlich spannend, auch darüber zu reden, nämlich, weil wenn man sich vorstellt, irgendwie man lebt in einer Gesellschaft, in einer zukünftigen, sagen wir mal, es ist der Kommunismus oder halt eine befreite Gesellschaft, in der es auch sowas wie so soziale Ungleichheit, in der die nicht mehr so stark ist, sondern einfach die Grundbedürfnisse von aller Leute im besten Fall sowieso befriedigt sind, weil das ist ein Menschenrecht und das sollte eh jetzt auch so sein, ist es leider nicht. Glaubst du, braucht es das so noch? Also wird es sowas wie Gefängnisse im Kommunismus noch geben? Oder im besten Fall und eigentlich wahrscheinlich hoffentlich eh nicht?
Also dem muss ich widersprechen, aber ich hoffe schon, dass welche geben wird, weil sonst habe ich ja nichts zu tun. Aber ich glaube...
Kannst was anderes
aber, tun. Ja, genau. Nein, aber ganz im Ernst, glaube ich, dass man sich das als Ziel durchaus vornehmen kann, eine gefängnislose Gesellschaft. Allerdings glaube ich, dass es immer Leute geben wird, die sich außerhalb der Gesellschaft befinden werden. Und ob das jetzt dann ein Gefängnis ist, wo man die hintut, oder eine andere Einrichtung, das weiß ich nicht. Aber letztendlich glaube ich doch, also es wird immer einen gewissen Prozentsatz im allerbesten System, es ist völlig wurscht, wie das heißt und in was für ein System das ist, aber wenn alle Bedürfnisse befriedigt sind, wird es Leute geben, die aufgrund ihrer Persönlichkeit nicht daran teilnehmen werden können, und da muss man andere Plätze finden.
Die dann aber vielleicht nicht so sehr mit Strafen und Wegsperren zum Tun haben.
Wie
ja
eben.
Sondern da kann man ja andere Orte schaffen.
Ja, genau. Ja.
Mal schauen, ob wir das nochmal sehen und erleben werden. Schön werden.
Ja.
Genau. Ich habe es extrem spannend gefunden, mit dir darüber zu reden, auch deine Perspektive nochmal, weil du das ja hautnah einfach miterlebst. Manche waren anders, als ich mir gedacht habe, aber gerade das macht ja eine Diskussion auch spannend. Insofern danke dir, Horst, dass du zu Gast warst in unserem Podcast und mit mir über Gefängnisse geredet hast.
Du, vielen Dank für die Einladung, mich freut's. Es wird viel zu wenig über den Häfen geredet. Danke dir.
Das war's ja schon, unsere aktuelle Folge von Kein Katzenjammer. Die nächste Folge gibt's dann wie gewohnt nächsten Sonntag pünktlich zum Frühstück auf Spotify, Apple, iTunes und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Also bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ciao!